Darum, dass wir gesagt haben, Softwarefehler treten natürlich immer auf in verschiedenen Kontexten und bei verschiedenen Systemen. Und erst Ende letzter Woche ist ja wieder eine Trägerrakete abgestürzt, wobei es noch unklar ist, ob das Hardware- oder Softwarefehler sind. Aber was wir damals oder letzte Stunde halt konkret sagen wollten, dass eine sorgfältige Planung von dem Software-System natürlich essentiell ist. Und zwar gerade bei großen Software-Systemen, wo also hier die Funktionalität beziehungsweise wirklich so das Gesamte nicht mehr so überschaubar ist, wie beispielsweise bei einem sehr kleinen System. Und ein Hilfsmittel neben der Strukturierung von dem Programm besteht darin, natürlich so den Modellierungsansatz oder so einen modellbasierten Ansatz zu verfolgen, und zwar vor der Programmierung, dass man versucht, die verschiedenen Aspekte, die verschiedene Sichten auf das Software-System realisieren, dass man das Ganze mit unterschiedlichen Modellen darstellt und dann schaut, ob das Software-System den Modellen genügt und nimmt mehr oder weniger das Modell so als Ausgangspunkt für die Realisierung und für die Programmierung. Und ich habe hier mal drei von den wichtigsten Modellen hier aufgezeichnet. Es gibt eine ganze Reihe mehr. Ich werde einige noch im Zusammenhang mit UML erwähnen. Aber ein wichtiges ist also hier dieses Prozessmodell. Und das Prozessmodell hat auf der einen Seite hier Aktionen. Das heißt also, das wäre hier so eine Aktion, das wäre hier eine Aktion. Und diese Aktionen, die hat man hier so mit abgerundeten Rechtecken. Und auf der anderen Seite habe ich also hier in dem Zusammenhang den Datenfluss zwischen den Aktionen. Und zusätzlich habe ich noch so Akteure integriert, also hier wie der Kunde, das ist ja auch ein Akteur, der hier integriert ist. Und was man hier an sich mit dem Datenfluss oder Prozessmodell bekommt, ist einfach so der Zusammenhang zwischen die Menge der Aktionen und dann den Datenfluss zwischen den Aktionen. Beispielsweise hier vom Kunden läuft der Auftrag, der geht zur Aktion prüfen, und da ist es so, dass hier die Auftragsdaten, die Prüfung erfolgt hier durch die Auftragsannahme. Dann entstehen hier die Auftragsdaten, die werden gespeichert. Die Aufträge gehen beispielsweise dann in das Lager, um die entsprechenden Materialien herauszusuchen. Auf der anderen Seite wird eine Art Bestätigung erstellt und diese wird dann wieder an den Kunden geschickt, dass der Auftrag eingetroffen ist. Und was man hier hat, das ist also hier der Fluss der Daten, aber nicht der Kontrollfluss. Und ich habe also hier nicht die Situation mit den Iterationen oder mit den Alternativen, sondern hier geht es ganz konkret darum, wie meine Daten hier durch mein Datenflussdiagramm hindurchlaufen, um da mein Gefühl dafür zu bekommen. Das andere war ja das Datenmodell. Und das Datenmodell ist sehr ähnlich zu dem, was wir ja bereits von Datenbanken her kennen. Ich habe also hier wieder Entitätstypen, das heißt also Kunde, Auftrag, Artikel und nicht also hier den individuellen Kunden, wie beispielsweise Meier oder Müller, sondern nur also die Typen und dann den Zusammenhang zwischen den Typen. Das heißt also hier, der Kunde erteilt den Auftrag und der Auftrag enthält eine Menge von Artikeln, die mit dem Auftrag erfüllt werden sollen. Und genauso wie bei dem Datenflussdiagramm bei den Datenbanken habe ich natürlich auch diese Kardinalitäten. Das heißt also hier, die man konkret Informationen zu den Beziehungen liefert. Das heißt also hier bei 1:1 oder 1:n. Das heißt, ein Kunde kann n Aufträge erstellen. Ein Auftrag kommt immer von einem Kunden. Ein Auftrag kann eine Menge von Artikeln beinhalten, aber ein Artikel gehört dann genau zu einem Auftrag. Und hier also 1:1, 1:n, gibt natürlich das umgekehrte n:1 und dann n:m. Die Bedeutung ist genau identisch wie bei den Datenbanken. Bei den Datenbanken haben wir ja dann, abhängig von diesen Kardinalitäten, haben wir ja dann speziell auch dann uns überlegt, wie schauen die, welche Tabellen brauche ich, wie realisiere ich das Ganze, brauche ich für eine Beziehung eine separate Tabelle oder kann ich die möglicherweise in eine andere Tabelle integrieren. Hier ist es mehr so, dem Programmierer Hinweise zu geben, wo Beziehungen dazwischen existieren. Und da kann beispielsweise dann hier ein Objekt existieren, Objektauftrag. Und dieses Objektauftrag beinhaltet dann Referenzen auf weitere Objekte, nämlich hier Artikelobjekte. Das heißt also hier, diese Beziehungen, die werden typischerweise beispielsweise in objektorientierten Umgebungen dann durch Verweise beziehungsweise durch Referenzen realisiert, die dann so Referenzen auf andere Objekte beinhalten. Und da kann man immer ganz gut dann absehen, ist es nur eine Referenz auf ein anderes eindeutiges Objekt oder kann es von dem natürlich auch mehrere geben. Die Entitäten sind typischerweise keine Aktionen, sondern das sind entweder Akteure im Sinne wie der Kunde oder es sind Entitäten, auf denen Aktionen ausgeführt werden. Also hier keine Aktionen, sondern Einheiten, die Aktionen ausführen. Oder auf denen Aktionen ausgeführt werden. Genau. Und die Kardinalitäten sind also genau so zu interpretieren wie beim letzten Mal auch. Was hier noch nicht so reinkommt, das ist ja das Datenmodell, ist was relativ Stabiles. Genauso auch das Prozessmodell. Und was man jetzt hat, noch betrachten kann, ist auch so ein dynamisches Modell. Und das realisiert dann die entsprechenden Zustandsübergänge. Das heißt also, die verschiedenen Zustände, die mein Software-System einnehmen kann. Und hier beispielsweise, die werden ausgelöst durch Ereignisse. Ein ganz einfaches ist hier dieses Auftragseingang. Dann habe ich also hier, das ist ein Kreis, ist typischerweise immer so die Notation für einen Zustand. Ich habe also hier den Zustand keinen Auftrag. Ich habe einen Zustand zu bestätigen und habe einen Zustand zu liefern. Und das hier, das sind Ereignisse. Also hier Ereignisse, die eintreten können. Das heißt, es ist jetzt kein Datenfluss, dass hier die Daten rüberfließen von zu bestätigen zu liefern, sondern das sind Ereignisse. Und beispielsweise das Ereignis Bestätigung bedeutet, es wurde eine Bestätigung an den Kunden geschickt. Und das war so das Ereignis Bestätigung geschickt an den Kunden. Und hier die Lieferung bedeutet, an den Kunden wurden jetzt die Artikel geschickt und der Auftrag ist erfüllt und damit wird das Ereignis Lieferung ausgelöst. Und damit gehe ich wieder in den Zustand keinen Auftrag. Das ist ein relativ simpler Zustandsautomat. Also man kann auch hier davon sprechen, von einem Zustandsautomat. Und an anderen Automaten kennen Sie auch, also so ein Getränkeautomat, der ist etwas komplizierter. Ich habe also hier wieder meinen Zustand, also hier mit den Kreisen, das sind meine Zustände. Ich habe also den Zustand aus, dann hier Wartezustand, Geld erhalten und Getränk gewählt. Und wir können ja hier mal annehmen, das Getränk, also hier Getränk kostet 1,50 €. Wenn der Strom eingeschalten wird, dann geht er in den Wartezustand. Und jetzt kommt jemand und wirft Geld ein. Angenommen, er wirft ein 50-Cent-Stück ein, dann geht er also hier in den Zustand erhalten. Oder Geld erhalten. Und jetzt ist es so, dass wir gesagt haben, 1,50 €. Und erstens mal geht das natürlich nicht, dass man das mit einem Einwurf korrekt erledigt. Es gibt keine 1,50 € Münzen, sondern ich muss das Ganze immer zusammensetzen aus mehreren Münzen. Und man geht also hier in den Zustand und jetzt bleibt man in den Zustand. Das heißt also, Zustandsübergänge finden nicht nur statt von einem Zustand A in einen Zustand B, wobei A und B unterschiedlich sind, sondern ich kann eigentlich auch genauso von einem Zustand A wieder in den Zustand A übergehen. Und das macht man hier, indem weiteres Geld eingeworfen wird. Und man hat hier sozusagen eine Bedingung. Und diese Bedingung gibt uns an, ob wir die 1,50 € schon erreicht haben. Wenn die Bedingung noch oder wenn hier Geld eingeworfen ist und ich habe noch nicht die 1,50 € erreicht vorher, also es geht ums Vorher und nicht um das Hinterher, dann geht man also hier entsprechend darüber. Dagegen, wenn ich über diese 1,50 € bin, dann würde ich also hier in den Zustand Getränk gewählt kommen. Und ich kann also hier dann auswählen, ob es ein Limo oder ein Cola oder sonst was ist, was in meinem Getränkeautomat drin ist. Und da kann es mir natürlich passieren, dass ich etwas wähle und es gibt kein Getränk mehr dazu. Dann würde hier mein Automat in dem Zustand hier bleiben. Genauso kann ich natürlich hier jederzeit die Abbruchtaste drücken. Das heißt also, hier wird dann entsprechend das Geld zurückkommen und ich gehe wieder in den Zustand, in den Wartezustand über. Und das wäre also hier so ein Beispiel für ein relativ einfaches dynamisches Modell, das man also hier beispielsweise mit Hilfe von so einem Zustandsautomaten modelliert. Das andere, was hier nicht ist, was hier nicht festgehalten wird, die Dauer. Also hier Dauer wird nicht berücksichtigt. Zum Beispiel kann ja in der Realität der Übergang von einem Wartezustand in einen oder von einem Zustand in einen anderen Zustand kann ja mit der bestimmten Zeit verbunden sein. Was man hier hat, Das Ganze geht augenblicklich. Das heißt, ich habe keine Zeitverzögerung, sondern wenn das Ereignis da ist, dann wird es automatisch sofort ausgelöst. Also dieser Übergang. Und es gibt keine Zeitverzögerung im Sinne, ja, das Ganze dauert, ich habe ein gewisses Schalten, um vom einen Zustand in den Nachfolgezustand zu kommen, sondern das ist wirklich augenblicklich, was hier stattfindet. Und da gibt es natürlich andere Systeme, wo man entsprechend auch den Übergang mit Hilfe von Zeit versehen kann und wo das Ganze nicht in unendlich kurzer Zeit stattfindet, sondern in einer gewissen angegebenen Zeit stattfinden kann. Weil beispielsweise, wenn Sie daran denken, Sie modellieren hier eine Kommunikation im Rechnernetz, um Daten von A nach B zu schicken, dauert das natürlich eine gewisse Zeit. Das heißt, das Ereignis, um von A nach B relevant zu werden, habe ich natürlich eine gewisse Zeitverzögerung. Und das wird also hier in dem Zusammenhang nicht berücksichtigt. Und das ist sicherlich nicht trivial, wie das dann ausschaut. Das waren also ein paar so unterschiedliche Modelle, die man sehr häufig verwendet und einsetzt. Und es gibt einen Standard, nämlich dieses UML, also hier diese Unified Modeling Language. Das ist eine moderne Sprache und Notation, die im Kontext von objektorientierter Programmierung entstanden ist. Und das erlaubt also hier so die modellbasierte Softwareentwicklung. Und die Punkte, die hier natürlich eine Rolle spielen, wäre also, man hat ja ganz unterschiedliche Sichten, also hier unterschiedliche Sichten, die hier relevant sind. Und so ein paar wichtige sind hier funktionale Sichten, also die funktionale Sicht. Darunter versteht man, welche Funktion unser Software-System erledigen soll, was soll es machen. Dann gibt es so eine strukturelle Sicht. Und diese strukturelle Sicht gibt uns Informationen, wie unser Software-System aufgebaut ist, welche Komponenten, welche Teilkomponenten existieren in unserem Software-System. Und dann habe ich natürlich auch so eine verhaltensorientierte Sicht. Und diese verhaltensorientierte Sicht spezifiziert, wie beispielsweise das Verhalten des Systems gegenüber beispielsweise dem Nutzer ist. Wenn der Nutzer auch mit der Maus auf diesen Menüeintrag draufklickt, was zeigt dann dieses System für ein Verhalten? Und mit dem Verhalten ist natürlich dann verbunden die Funktion, die wieder aufgerufen wird. In dem funktionalen Sicht ist es so, dass hier die Funktionen im Vordergrund stehen. Bei dem verhaltensorientierten ist es so, dass das Ganze aus der Sicht des Anwenders halt stattfindet. Der Anwender schaut sich das an und sagt, aha, wenn ich das mache, dann passiert das. Wenn ich das mache, dann löse ich das aus. Das heißt also, da steht mehr so die Interaktion zwischen Nutzer und dem System im Vordergrund. Und das Ganze realisiert man auch mit verschiedenen Diagrammen und die realisieren dann diese unterschiedlichen Aspekte. Und auf diese Weise ist unser Software-System besteht dann aus 20 oder 30 so Diagrammen, wobei manche Diagramme natürlich sehr groß werden würden, wenn man alles in ein Diagramm reinzeichnet, sondern dann macht man das halt, was man auch oder was Sie zum Teil schon von der Schule her kennen, wenn irgendwie ein Diagramm zu groß ist, dann gehen Sie halt her und machen so ein Überdiagramm, zeichnen dann den Hinweis rein, okay, hier geht's zu dem Unterdiagramm, in dem es weitergeht und die Pfeile, die liegen dann ganz konkret fest und definieren dann mehr oder weniger die Schnittstellen zwischen dem Oberdiagramm und dem Unterdiagramm, wo man also ganz genau weiß, wie dann so die Sachen im Detail ausschauen. Und auf diese Weise ist man der Meinung, dass ein Diagramm sehr viel besser zu verstehen ist, als wie wenn ich nur seitenweise Text schreibe. Und wenn ich so seitenweise Text schreibe, habe ich natürlich immer so das Problem, dass es unter Umständen zweideutig ist, ohne dass das konkret dem Leser bzw. dem Schreiber auffällt. Diagramme ist so, dass die natürlich jetzt durch das Visuelle halt sehr viel besser für den Nutzer verständlich sind. Und hier haben wir so ein paar Diagrammtypen, die immer wieder verwendet werden im Zusammenhang mit UML. Und UML ist so ein Standard, der in der Industrie und auch in den Hochschulen auf natürliche Weise immer eingesetzt wird für die Softwareerstellung. Und egal, ob das jetzt objektorientiert ist, gut, aus dem ist es mehr oder weniger so entstanden, aber das können Sie genauso gut natürlich auch für nicht objektorientierte Programmierung einsetzen. Ich habe hier so ein paar Diagramme einfach mal aufgelistet. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Das sind so wichtige oder die wichtigsten. Klassendiagramm, das ist das, was man auch im Zusammenhang von der Einführung von Objektorientierung schon gesehen haben, dass wir gesagt haben, wir definieren unsere Objektklassen, sind im Grunde genommen ja auch unsere Entity-Typen und jetzt baue ich mir sowas wie eine Vererbungshierarchie auf. Also hier eine Vererbungshierarchie. Und man sieht hier ganz gut den Zusammenhang zwischen Oberklassen und Unterklassen und Klassen, die zusammengehören. Das heißt, man sagt hier, ein Auto ist eine Unterklasse von einem Fahrzeug und man würde das jetzt grafisch darstellen. Und auf die Weise würde man ganz gut so einen Überblick über die Vererbungshierarchie definieren. Dann gibt es so ein Beziehungsdiagramm oder gibt es Beziehungsdiagramme. Und dann modelliert man hier so die Beziehungen zwischen Objekten. Und da gibt es ganz unterschiedliche Beziehungstypen. Also hier, das sind Beziehungstypen. Also hier Typen. Und zwar die Assoziation. Und das ist jetzt so eine gleichrangige Beziehung zwischen Objekten. Beispielsweise hier eine Beziehung zwischen Mensch und Buch. Also ein Mensch liest ein Buch. Ich habe das Objekt Mensch, habe das Objekt Buch. Dann gibt es hier die Aggregation. Das ist jetzt sowas, wenn irgendwas aus etwas Ganzen zusammengesetzt ist. Dass wir hier sagen, eine Stadt besteht aus einer Menge von Häusern. Aber Einzelteile hier können für sich existieren. Also hier Einzelteile können für sich alleine existieren. Und man könnte natürlich auch hier gibt es anstelle von Aggregation, gibt es noch Komposition. Und Komposition, da trifft das hier nicht zu. Dass die Einzelteile können für sich alleine nicht existieren. Also hier Einzelteile können für sich alleine nichts, können für sich alleine nicht existieren oder macht keinen Sinn. Also man könnte das Ganze in Verbindung bringen wie Geheimnummer und Bankkonto, dass man hier so einen Zusammenhang herstellt, wo man sagt, das eine ist mehr eine Untermenge, aber die Geheimnummer wäre ein Objekt in dem Zusammenhang, dessen Unterobjekt ist von dem Bankkonto, und die Geheimnummer für sich alleine kann natürlich nicht existieren. Also hier gibt es ganz unterschiedliche Varianten von Beziehungen. Und man könnte natürlich dann auch hergehen und das sind Beziehungstypen. Aber man kann natürlich als Designer oder Modellierer jetzt ganz unterschiedliche Beziehungen zwischen Objekten definieren. Also hier, die dann der Designer festlegt, der kann dann sagen, das ist eine Typ Assoziation, das ist eine Typ vom Typ Aggregation. Also ich habe eine ganze Menge unterschiedlicher Beziehungen, die man da zur Modellierung verwenden kann. Zustandsdiagramm, das hat man schon mit den Zuständen von Objekten, und wo man also hier den Übergang haben kann von einem Zustand zum nächsten. Eines, was relativ neu im Zusammenhang mit UML entstanden sind diese Use Cases oder Anwendungsfalldiagramme. Und das zeigt so typischerweise den Zusammenhang zwischen dem Anwendungsfall und den beteiligten Akteuren. Und der Akteur, das kann natürlich ein Nutzer sein, das kann aber auch eine Systemkomponente sein. Und man könnte also hier sagen, beschreibt die Interaktion zwischen Anwender und System. Also hier beschreibt Interaktion zwischen Anwender und System. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Wenn ich jetzt hergehe und eine Arztpraxis modelliere, dann könnte man natürlich sagen, ich habe einen Arzt, Arzthelferin, Patient, und ich habe aber dann auch so Anwendungsfälle, Patient anmelden, Diagnose stellen, Abrechnung und so weiter. Und wenn man sich so ein Diagramm mal anschaut als Sequenzdiagramm, dann wäre also hier das Beispiel von Patient anmelden. Also hier der Anwendungsfall, A-Fall, Patient anmelden. Weil im anderen Fall, wenn ich das Anwendungsfalldiagramm ist, dann zähle ich nur die Anwendungsfälle auf und liste die beteiligten Akteure, sei es Nutzer oder sei es Komponenten. Und hier zeige ich jetzt also den sequentiellen Ablauf. Und das Ganze ist dann so, das wäre also hier der Fortschritt in der Zeit. Und mit dem Sequenzdiagramm bekomme ich also hier die Kommunikation zwischen den beteiligten Objekten und hier die Akteure. Also hier Akteure können auch Systemkomponenten sein. Also hier habe ich jetzt nur menschliche Akteure drin, aber genauso gut könnte man natürlich beispielsweise hier sowas drin haben, dass die Arzthelferin mit dem System interagiert und das System dann wieder mit dem Arzt, der das dann konkret abruft. Aber hier von der Ablauf wäre so, er kommt rein, meldet sich an, Gesundheitskarte, übergibt die Karte, hier werden die Akten, gut, das ist ein altes Bild, gibt's nicht mehr. aber das wäre also hier einfach so vom Ablauf her zu zeigen, wie es vor, ja, wie lange ist das her? 1,5 Jahre oder irgendwie sowas, dass es zurückliegt, dass es Praxisgebühr halt gab und da muss man was anderes hernehmen. Das fällt mir jetzt erst auf. Und dementsprechend also hier die Patientenakte wird halt dann parallel zum Arzt weitergeschickt. Aber das wäre so ein Beispiel von einem Sequenzdiagramm. Und da gibt's halt eine ganze Menge von solchen Diagrammen. Und indem Sie Ihr Software-System modellieren und das dann auch als Basis verwendet wird für die Programmierung. Und man versucht auf der einen Seite mit Modell, das verwendet man als Grundlage auch, um mit dem Kunden zu reden und zu sagen, ist es das, was ihr konkret für euer Software-System oder als Softwarelösung haben wollt. Und der Kunde, der kann natürlich so ein Modell relativ doch sehr viel einfacher verstehen und kann dann, wenn man da so durchgeht, kann man dann sagen, so läuft das Ganze ab. Und das kann man dann wieder als Grundlage für die Programmierung verwenden. Es macht ja keinen Sinn zu sagen, okay, ich gehe mit einem Programm zum Kunden und frage ihn, ist es das, was ihr wollt? Und dann gehe ich durch das Programm durch und frage den Kunden, ob das genau ist, was er da haben will. Dann verlange ich ja vom Kunden Programmierkenntnisse und auch ein Programmierer hat da seine Schwierigkeiten, das wirklich konkret zu verstehen. Das war jetzt alles, was ich zu dem Software Engineering oder Softwareentwicklung sagen wollte. Wir wollten noch zu Rechnernetze was sagen. Das wäre also so in die letzten Stunden noch. Und die letzten Stunde habe ich ja gesagt, würden wir noch mal kurz durchgehen und sagen, welche Inhalte jetzt für die Prüfung wichtiger, mittelwichtig oder weniger wichtig ist. Und dabei ist sicherlich so, dass man dann durch die anderen Sachen eigentlich durch sein sollten. Die Grundlagen von Rechnernetzen. Was schauen wir uns da konkret an? Übertragungsmedien. Dann Internet, wie es aufgebaut ist. Wie wird adressiert? Und dann wird man uns so Kommunikationsreferenzmodelle anschauen. Und die wichtige sind dann natürlich auch so lokale Netze und Weitverkehrsnetze. Einführung, klar, Rechner sind in der Regel vernetzt. Sie können Daten austauschen und das kennen Sie auch. Die Kommunikation, die kann ja entweder über Kabel erfolgen oder über Funk. Und wenn Sie so die Gesamtheit von den Funk- und Kabelstrecken hernehmen, dann ist das ja unser Netz. Dann gibt es noch zwei Begriffe, die hier relevant sind, nämlich Intranet und Internet. Intranet ist so, verbindet die Rechner eines Unternehmens. Das heißt, ich habe einen Verantwortungsbereich. Also hier einen Verantwortungsbereich. Und beim Internet, ich verbinde also hier Intranets oder da können auch einzelne Rechner dranhängen und ich habe hier viele Verantwortungsbereiche. Und man kann sagen, keine Oberverantwortung. Also es gibt keine Institution, die das Internet verwaltet und die entscheidet, der darf jetzt daran oder darf nicht dran. sondern es gibt zwar die IETF, die so die Oberorganisation, die eine Oberorganisation ist, aber was die festlegt, das sind Standards und Domänennamen. Und die sagen, also welche Domänen werden akzeptiert und welche nicht. Es legt fest, wie das Protokoll ausschaut. Und da hängt es natürlich davon ab, wenn jemand sich ans Netz dranhängt, dann muss er sich an diesen Standard halten. Und Sie können nicht sagen, naja, also wir machen das anders. Sondern diese Standards wie beispielsweise TCP/IP, die werden also hier durch diese Organisation festgelegt und auch weiterentwickelt. Und dann, wenn Sie sich dran halten, können Sie sich dranhängen. Und können damit Teil des Internets werden. Genauso, Sie können, das war ja eine lange Diskussion, da gab es ja früher immer nur diese Domänennamen, also wie entsprechend US oder auch EDU oder auch DE oder FR. Und dann, erst nach langem, langem Hin und Her, gab es eine Erweiterung mit Punkt, mit den ganzen verschiedenen anderen Domänennamen wie Punkt.net und so weiter. Und es gibt da in der Zwischenzeit eine ganze Menge von diesen Domänen, die da zur Verfügung stehen, aber sie können keine eigene Domäne definieren. Sie können nicht sagen, also hier, Sie definieren hier Ihre eigene Domäne und sagen mit Ihrem Namen Punkt, Punkt Name oder irgendwas, sondern das muss eine Domäne sein, die von diesem IETF halt festgelegt ist. Sie können diese Subdomänen, die können Sie dann, da entsprechend sind Sie wieder frei. Also hier Punkt, so eine Unterdomäne von .com oder eine Unterdomäne von .de, da sind Sie dann wieder relativ frei. Dann, was haben wir hier noch zu dem zum Internetübersicht? Also das würde ich halt dann schon, weil das meiste ja schon irgendwie bekannt ist. Das heißt, Sie haben hier Ihr Netz, Sie kommen hier über eine physische Verbindung rein, haben eine und gehen hier, die haben auch eine Verbindung da rein, da kann Ethernet dranhängen, da kann die ISDN-Verbindung dranhängen mit ADSL oder ein ASL, da kann ein DECnet dranhängen. Das heißt also hier, ich habe ganz viele Möglichkeiten und eine Übertragung, wie sie halt ganz konkret stattfindet, ist so, dass das halt dann von Router zu Router läuft. Und am Schluss kommt es hier raus. Logisch schaut so aus, als wie wenn hier der A mit dem B kommuniziert. Physisch bedeutet das, ich habe hier durch eine ganze Menge von Teilnetzen wird es übertragen, bis es irgendwann bei dem Ziel ankommt. Das heißt also hier, die Kommunikation findet über verschiedene Teilstrecken statt. Und das Internet ist mehr oder weniger so ein Netz der Netze. Ich kann hier mal etwas zu der Historie sagen, von der Entwicklung her. Das Ganze ist ja schon relativ alt. Das heißt, 2019 kann man sagen, feiert man das 50-Jährige. Und entwickelt wurde es ja aus dem Militär und also von der ARPA, die mehr oder weniger so die Forschungseinrichtung vom amerikanischen Militär ist. Und am Anfang gab es nur einige wenige Universitäten und ein paar Forschungseinrichtungen und Militäreinrichtungen, die da dran hingen. Und die Zielrichtung, die hier damit verbunden war, nämlich die Übertragung von Informationen über ein Netz, das aber auch hier tolerant gegenüber Ausfällen ist. Und tolerant gegenüber Ausfällen, was man nicht haben wollte, dass man eine sage mal, so eine Vermittlungsstation ausschalten kann und dann mit diesem Ausschalten der Vermittlungsstation wäre dann unser Rechnernetz lahmgelegt. Sondern die Zielrichtung war, ich kann zwar Teile ausschalten, aber mein Netz funktioniert immer noch. Und da wurde halt hier das Ziel entwickelt, das Ganze über mehrere Wege, die da existieren. Das wäre also genau dasselbe wie beim Straßensystem, dass Sie nicht nur eine Straße von München nach Hamburg haben, sondern verschiedene Straßen, die da existieren. Und das andere Wichtige, was hier entstand, was vorher nicht existierte, war das Paketorientierte. Sondern was am Anfang gab es ja Kommunikation zwischen Rechnern, aber das war immer so. Das heißt also, die beiden Rechner haben eine Verbindung miteinander hergestellt und dann haben sie die Daten in einem Schwung von A nach B übertragen. Wenn es zu einem Ausfall kam, dann hat man das gemacht, nämlich man hat von vorne wieder angefangen, um die Daten entsprechend zu übertragen. Das war dann mehr oder weniger immer so, immer das Gesamte. Was Sie mit dem Paketorientierten machen, Sie nehmen die Daten, die übertragen werden soll, in einzelne Pakete, übertragen diese Pakete, die können auch über unterschiedliche Wege übertragen werden und am Ziel setzen Sie das Ganze wieder zusammen und haben dann wieder das Gesamte da dort. Es spielt dann keine Rolle mehr, wenn beispielsweise ein Paket verloren geht, dann müssen Sie nur mehr dieses eine Paket übertragen. Und diese Pakete nehmen auch unterschiedliche Wege. Das heißt, sie können auch parallel übertragen werden. Und das war sozusagen die Redundanz und die Paketorientierung. Das waren so die wichtigen Neuerungen, die im Rahmen vom ARPANET entstanden sind. Dann in den 80er Jahren hat man angefangen, das Forschungsnetz und Militärnetz zu trennen, weil immer mehr Forschung mit des ARPANETs genutzt hat. Das heißt, immer mehr Universitäten auch, die dann keine Militärforschung gemacht haben, sondern reguläre Forschung. Und in dem Zusammenhang entstand auch das DFN oder hier das deutsche Forschungsnetz. Und das ist ja genau das Netz, an dem alle Universitäten oder Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen dranhängen. Und zum Beispiel Sie jetzt am WZW über das LAZ in Garching hängen Sie am deutschen Forschungsnetz oder die Nachrichten, die Sie da übertragen, werden typischerweise über das DFN-Netz übertragen. Und wenn Ihr Ziel nicht im deutschen Forschungsnetz lokalisiert werden kann, sondern außerhalb, dann gibt es sogenannte Gateways oder Punkte, an denen Sie in den anderen Teil von das Internet raus können, wie beispielsweise dann in Frankfurt, wo Sie dann in andere Netze reinkommen und wo dann die Übertragung beispielsweise zu irgendeinem Anbieter wie Google oder sowas halt stattfindet. Und also hier Trennung Forschungsmilitär. Dann gab es eine ganze Menge von regionalen und nationalen Netzen. Da gab es das europäische Netz. Und die Schwierigkeit, die jetzt war, damals war der Übergang zum damaligen Zeitpunkt war schwierig und nur beschränkt möglich. Und es war dann ungefähr so, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Visitenkarte. Auf der Visitenkarte steht dann so, dass Sie hier beispielsweise für jedes Netz, an dem Sie dranhängen, haben Sie Ihre E-Mail-Adresse drauf. Das wäre dann ungefähr so, ja, also ich habe einen Anschluss, also wenn man das Pendant zu Telefon nimmt, ich habe einen Anschluss bei der Telekom, das ist meine Telefonnummer bei der Telekom. Ich habe einen Anschluss bei Vodafone, das ist mein Vodafone-Anschluss. Ich habe einen Anschluss bei O2, das ist mein O2-Anschluss. Sie haben eine ganze Menge von diesen E-Mail-Adressen. und die waren zum Teil komplett unterschiedlich. Das heißt also von der, vom Aufbau her komplett unterschiedlich, und sie konnten nicht so ohne weiteres von einem zum anderen Daten schicken, sondern an manchen ging's und an manchen ging's nicht. Also das heißt, das war ganz fragmentiert. Und erst hier in den 90er Jahren hat man hier diese vielen nationalen und internationalen Netze zu einem Ganzen zusammengeschlossen. Das war dann das Internet. Und das hing damit zusammen, weil man sich geeinigt hat, das ist unser gemeinsames Protokoll. Weil diese hier hatten zum Teil ganz unterschiedliche Protokolle. Und da mussten diese Übergangspunkte definiert werden, die dann von einem Protokoll auf das andere konvertieren und transformieren. Und jetzt ist so ein transparenter Übergang möglich, und die Kommunikation findet mit TCP statt, und es gibt eine lokale Verwaltung der Teilnetze, und was auch jetzt ist, ist eine Kommerzialisierung. Vorher, also hier in den 70er, 80er und auch ganz am Anfang der 90er Jahre, war es absolut undenkbar, dass sie irgendwas Kommerzielles in so einem Netz geschrieben haben. Also wenn sie geschrieben haben, ich hätte die von mir zu Hause, ich habe das zu verkaufen. Sie wären mit einem Shitstorm so niedergemacht worden, sie hätten sich nie mehr wieder getraut, nur mehr irgendwas mit Verkauf zu erwähnen. Also das war alles Tabu. Da gab es sehr viele Tabusachen, also verkaufen, kaufen. Oder auch hingen, zu dem Zeitpunkt hingen auch Labors ja dran, wie beispielsweise IBM oder sowas. Aber das war komplett tabu, dass eine Firma für sich selbst Werbung gemacht hat. Es war nur implizit Werbung, weil einfach so die Endung IBM da dran stand oder Microsoft. Aber da gab es keine Werbung für irgendein eigenes Produkt oder auch für irgendein kommerzielles Ding. Und das hat sich dann erst so in den 90er Jahren ist das dann entstanden als Teil von dem Zusammenschluss, und da entstand dann die Kommerzialisierung. Und wenn man die Entwicklung anschaut, im ARPANET, da gab es ein Netz mit circa 10 Rechnern, die da dran hingen. Dann 84 gab es wenige Netze mit ein paar hundert Rechnern. Dann 90 so 3000 Netze, 2000 Rechner. Dann 98 80.000 Netze, so circa mit 40 Millionen Rechnern. Dann 2007 so circa 1,4 Milliarden Nutzer, 2010 2 Milliarden Nutzer, 2014, 2015 kann man sagen, who knows, kein Mensch weiß genau, wie viele da jetzt konkret dranhängen, und es ist sicherlich so, dass das weit Mehrheit sind, die da jetzt dranhängen. Aber dadurch, dass es keine zentrale Verwaltung gibt, kann man natürlich hier nicht genau wissen, wo man sagen kann, ich zähle das jetzt mal. Und da gibt es ja also hier keine zentrale Verwaltung. Und es gibt diese IETF, also hier legt Standards fest. Ja, und Domänen natürlich. Weil der Punkt, diese Domänen, warum ist das ein wichtiger Punkt? Nämlich diese ganzen Router oder diese Namensdienste, die müssen diese Domänen ja kennen. Weil wenn die diese Domänen nicht kennen und sie bekommen beispielsweise eine Anfrage, eine IP hat, einen IP-Namen oder eine E-Mail-Adresse, wo dann dort steht Name.org, dann muss dieses Namensverzeichnis muss natürlich etwas damit anfangen können. Und wenn jetzt hier ein Name kommt, Name XYZ mal 3, und das ist keine Domäne, die bekannt ist, dann kann es natürlich mit dem nichts anfangen und dann wird diese Information, im besten Fall kriegen Sie Information zurück, Domäne nicht bekannt, im schlimmsten Fall geht das Namensverzeichnis oder der E-Mail-Server her und schmeißt einfach weg und kümmert sich nicht lang drum. Und da gibt es also so Statistiken, so Internet-World-Statistik, wo man dann entsprechende Sachen abrufen kann oder auch, glaube ich, also hier Domain-Tools, da können Sie im Internet nachschauen und da gibt es eine ganze Menge von unterschiedlichen Statistiken, die da zur Verfügung gestellt werden. Die Zugriff heute oder früher, das ist vielleicht auch ganz interessant. Die früher in den 70er, 80er und Anfang der 90er Jahren war der Zugriff halt so. Das heißt also hier, das war die IP-Adresse. Dann sind Sie hier auf dem entfernten Server navigiert. Also hier navigieren. Auf Server. Sie mussten also, sagen wir mal, diese Struktur, die Verzeichnisstruktur kennen. Dann haben Sie hier die Datei abgerufen und dann am Schluss haben Sie sich dann wieder verabschiedet. Aber Sie mussten schon mal hier diese Nummer kennen. Sie ganz am Anfang gab es keine Namen dazu, sondern Sie haben diese IP-Adressen wissen müssen. Und dann war das Ganze halt, oder jetzt halt so ab Anfang der 90er Jahre geht das Ganze halt dann browserbasiert und der erste war ja dieses Mosaik, das hier entstanden ist, weil am Anfang des Web, als es entstanden ist am CERN, war es ja doch so, dass das Ganze immer noch auf diese Art und Weise vom Zugriff her passiert ist. Die Daten waren zwar vernetzt, aber der Zugriff war mehr oder weniger durch Kommandoschnittstellen. Für alle Leute, die mit Windows arbeiten und mit DOS, die kennen das DOS-Fenster, das war genau diese Art und Weise der Schnittstelle. Dann haben wir hier das Weitere, was man sich noch anschauen kann, die Internettechnologie, vielleicht ganz kurz, was man da alles hat. Man hat ja das Protokoll und Standardsprotokoll, das legt man ja die Datenformate fest, also hier Datenformate und dann Abfolge der Nachrichten. Also hier Abfolge Nachrichten. Das ist genau, was so ein Protokoll halt festlegt. Und wichtig ist jetzt so, und das ist, unterscheidet sich auch von den Netzen, gerade in den 70er oder auch noch Anfang der 80er Jahre. Es können Komponenten von verschiedenen Herstellern kommen. Ganz am Anfang war es so, in den 70er oder Anfang der 80er Jahre war es noch so, Sie mussten alles von einem Hersteller kaufen. Das heißt, da gab es Apollo, da gab es also so die verschiedenen Hersteller. Und wenn Sie so mit Rechnernetz kommunizieren wollten, dann mussten Sie alles von dem Hersteller kaufen. Ansonsten ging nichts. Und das war so ein wichtiger Punkt, auch mit den Standardisierungen, dass hier jetzt die Komponenten von verschiedenen Herstellern kommen können. Und trotzdem funktioniert die Kommunikation, weil sich jeder an diese Datenformate und Abfolge der Nachrichten halt hält. Basisdienst, die E-Mail, das war nicht das Ziel ursprünglich von dem ganzen ARPANET. E-Mail, das ist sozusagen entstand an der Seite. Am Anfang, was das Ziel war, war dieses Telnet. Und Telnet bedeutet, ich kann mich auf einem entfernten Rechner einloggen und kann damit Programme aufrufen, kann mir Daten übertragen und kann damit Berechnungen auslösen. Das E-Mail, das entstand so nebenher und war nie auf der Agenda, das zu entwickeln. Und weil man hat mit Telnet Dateien abgelegt und in der Datei stand dann was drin und das konnten andere wieder lesen und man konnte also mehr oder weniger mit diesen transportierten Dateien auch kommunizieren. Und E-Mail ist dann mehr oder weniger so nebenher entstanden. Da habe ich ja diese Domänen, dann habe ich diese Subdomäne und dann hier diese Subsubdomäne, also Informatik TU München und genauso haben Sie ja hier wzw.tumuenchen.de. File-Transfer, ein wichtiger Punkt ist das anonyme FTP. Das heißt, ich habe keinen Account, sondern ich habe hier gebe hier als Benutzername anonym an und dann ist es typischerweise so, als Passwort wird die eigene E-Mail-Adresse angegeben. Es gibt auch Systeme, da geben sie gar nichts an, da ist einfach das leere Passwort. Diskussionsforen, moderierte, unmoderierte, wo Sie was eintragen können, dann das hat sich ja dann erledigt im Sinne mit den Blogs. Das ist im Grunde genommen auch die so ein Netzlogbuch hier. Das ist aber dann auch, damit können Sie auch Diskussionen dann realisieren. Swap, die wichtig, vielleicht hier in dem Zusammenhang, wo man sagen kann, was noch neu entstanden ist. Ganz früher habe ich einen Rechner vernetzt, jetzt vernetze ich Informationen. Und das ist, würde ich mal sagen, der Hauptunterschied. Und diese Information kann auf verschiedenen Rechnern liegen. Also hier auf verschiedenen Rechnern. Und der Zugriff erfolgt halt über Browser. Die Information wird auf Servern verwaltet. Das Ganze ist formatierter Text. Und der formatierte Text, das ist ja genau dieses HTML, das Sie hier verwenden, das man beim letzten Mal oder vor einigen Stunden schon mal gehört hat. Und dieses HTML gibt uns Hinweise, wie das ganze Layout oder die Darstellung auf dem Bildschirm dann erfolgen soll. Und wichtig ist so die einheitliche Lokalisierung von Informationen und das sind diese URLs oder diese Uniform Resource Locator. Das heißt also hier beispielsweise hier HTTP Punkt und dann geht's weiter, wo die Information zu finden ist. Und es ist auch so, früher war der Webbrowser nur die Schnittstelle für den Zugriff auf Informationen im Web. Heutzutage ist es auch so, dass man so einen Webbrowser auch als Schnittstelle für Anwendungen verwenden kann. Es gibt eine Reihe von Anwendungen, die keine eigenes UI mehr, also User Interface mehr bauen oder Nutzerschnittstelle, sondern die nutzen einfach die Technologie des Browsers und bereiten dann die Informationen entsprechend auf. Und wichtig ist halt so, sie bauen sich so Verweisketten auf. Und was halt so als letztes entstanden sind ja diese Social Software, hat nichts mit sozialer Software in dem Sinne zu tun, was man und bei uns unter sozial versteht, sondern sozial in dem Sinne, dass man hier sagt, ich unterstütze hier die menschliche Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit und was halt eine Rolle spielt bei Social Software. Jeder Nutzer, also hier jeder Nutzer kann selbst beitragen. Am Anfang war es ja so mit dem Web, da gab es ja die Anbieter, da gab es relativ wenige und dann gab es viele Leser. Und die Anbieter, die mussten relativ kompetent sein, um das System zu nutzen. Und die Leser haben nur über den Browser halt zugegriffen. Mit Social Software ist es so, man kann jetzt sagen, das Netz für jedermann. Und zwar einfach so, jeder ist Autor und jeder ist Leser. Also hier jeder Autor und Leser. Und das ist so der wichtige Teil, wenn man sich gerade also hier Flickr oder YouTube oder was auch immer anschaut oder auch Twitter. Und das sind, oder auch diese Beziehungsnetzwerke, sie bauen sich die Sachen selber auf, ob das jetzt Facebook ist oder Xing oder LinkedIn, je nachdem. Xing und LinkedIn sind mehr so professionelle Netzwerke. Das heißt, hier geht es mehr darum, dass sie sich mit ihren Kompetenzen darstellen, was sie für Know-how haben und nutzen das dann so als Plattform, um beispielsweise einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Und Facebook ist ja dann doch mehr zu diese ja, private Kommunikation zwischen Bekannten oder Freunden. Und das Ganze ist natürlich schon so, dass das eine relativ schnelllebige Sache ist. Und wenn man dran denkt, das ist noch gar nicht so lange her, da war Facebook ein relativ kleiner Anbieter so am Anfang und da war MySpace ein relativ großer Anbieter, weil viele Leute in MySpace waren. Und ich weiß nicht, wer kennt noch MySpace hier? Also das sind nicht mehr so viele. Und das Ganze ist eine relativ schnelllebige Sache, dass Sachen kommen und gehen oder in Deutschland gab es ja StudiVZ und ich weiß gar nicht, ob es noch so existiert. Oder die Lokalisten, die Bedeutung von solchen Communities ist so ein Kommen und Gehen. Und manche existieren über einen längeren Zeitraum, manche kommen relativ mit viel Hype und verschwinden dann wieder relativ schnell. Aber was natürlich jetzt jeder kennt, Facebook, Twitter, YouTube, Xing und so weiter, das sind halt die Sachen, die jetzt dann doch gut bekannt sind. Wie die Welt, sagen wir mal, in 10 Jahren ausschaut, das ist sicherlich schwierig vorherzusagen und was es dann konkret für Systeme gibt. Übertragungsmedien, die sind ja doch etwas längerfristig, dass sie existieren, weil die Kategorien, die ändern sich zwar von den Protokollen und von den Möglichkeiten, aber jetzt halt so die Unterteilung mit Leitungen und Nichtleitungen, diese Kategorien werden auch über einen längeren Zeitraum existieren. Und bei den Leitungen kann ich es entweder elektrisch machen und da mit der verdrillten Kabel, das ist unser gutes altes Telefonkabel, das hier eine Rolle spielt, oder mit dem Koaxkabel, also hier mit dem Fernsehkabel. Und das ist eine Möglichkeit. Ich kann mit Lichtwellenleiter arbeiten. Da gibt es den Multimode und Monomode. Monomode ist schnell oder sogar sehr schnell, aber teuer. Multimode ist etwas weniger schnell und dafür natürlich erheblich billiger. Dann kann ich natürlich leitungsungebunden arbeiten. Das heißt, ich nutze die Luft als Medium. Ich kann Funk hernehmen, kann Infrarot hernehmen, Mikrowelle oder akustisch. Und die typischen, wenn Sie im Haus drin sind, natürlich mit der Fernbedienung kennen Sie mit Infrarot, aber ansonsten, was halt jetzt halt am meisten zu finden ist, ist ja doch funkbasiert. Und die Übertragungsraten, die hängen natürlich von unserem Medium ab. Mit Lichtwellen kann ich natürlich sehr viel höhere Übertragungsraten erreichen, als wie elektrisch oder möglicherweise mit Funk oder Infrarot. Und was ist überhaupt die Übertragungsrate? Das ist die Anzahl der Bits pro Sekunde, die man übertragen kann. Also hier, ich schaue mir an, wie viele Bits pro Sekunde kann ich hier übertragen. Und da kann ich natürlich sagen, okay, ich habe 1 Gigabit pro Sekunde, dann heißt es, ich kann 1 Gigabit Daten übertragen übers Netz. Und da muss man natürlich immer vorsichtig sein. 1 Gigabit Daten, das sind nicht notwendigerweise gleich 1 Gigabit Daten ihrer Nutzerdaten, sondern es wird relativ viel auch an Kontrolldaten geht hin und her. Und das werden wir später nochmal sehen, dass das zum Teil eine ganze Menge ist. Ich kann das Ganze klassifizieren nach Datenrate und Entfernung. Da gibt es einmal natürlich dieses lokale Netz, also Local Area Network. Das ist das, was Sie lokal im Haus, in der Wohnung haben oder auch hier am Campus an den entsprechenden Einrichtungen oder Gebäuden. Und da gibt es halt dann Datenraten ab 100 Megabit pro Sekunde oder dann auch im Gigabit-Bereich. Es gibt ein weiteres Einteilung, Wide Area Network. Das ist das, was beispielsweise die Telekom zur Verfügung stellt oder auch andere Anbieter. Und hier geht's darum, Daten über einen langen oder über einen relativ langen Weg zu übertragen. Und das sind typischerweise hier Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und es ist auch typisch, dass das Ganze optisch gemacht wird, also mit Lichtwellenleiter. Und da geht es halt darum, dass ich natürlich jetzt nicht sagen kann, ich habe jetzt beispielsweise eine Lichtwelle, die von München nach Hamburg geht. Das funktioniert natürlich nicht. Sondern was man also macht, man teilt das Ganze auf in kurzen Strecken, in bestimmten Strecken. Und in diesen Strecken wird das Ganze übertragen bis zu einem Verstärker. Der Verstärker liest die Daten, also oder liest die ankommenden Photonen, erzeugt daraus, weiß daraus wieder, welche Information übertragen wird und schickt dann wieder sozusagen die frischen Photonen auf der anderen Seite wieder raus zum nächsten. Das heißt, das Ganze geht immer von Verstärker zu Verstärker, bis es dann beim endgültigen Ziel ankommt. Und mit dem Mono-Mode können Sie natürlich sehr viel mehr oder sehr viel längere Strecken überbrücken, als wie beispielsweise mit dem Multimode. Und dann gibt's noch diese Metropolitan Area Networks. Das heißt also hier die Stadtverkehrsnetze. Und das soll so eine Brücke zwischen Weitverkehrsnetz und lokalen Netz überbrücken. Bezüglich der Technologien wachsen also Metropolitan Area Networks und LAN zunehmend zusammen. Also hier hinsichtlich Technologien wird der Unterschied, also hier der Unterschied zwischen LAN und MAN zunehmend irrelevant. Das heißt, hier werden mehr oder weniger die gleichen Technologien eingesetzt. Und man macht nur da noch den Unterschied, weil man sagt, naja, ein LAN, das baue ich hier auf dem Campus auf. Und das ist etwas beispielsweise hier vom WZW oder das LAN, das hier von der Informatik in Garching aufgebaut wird oder von der Physik oder so weiter. Also wo man im Grunde genommen eine Unterscheidung hat und dagegen hier das Metropolitan Area Network wäre dann sowas, wo man also hier das Universitätsnetzwerk hernimmt. Und wenn Sie sich das ja anschauen, die TUM ist ja an ganz verschiedenen Standorten. Die gibt es dann auch in Straubing, die gibt es dann auch bei den Osterseen. Das heißt also, hier kann ich dann mehr oder weniger das so miteinander verknüpfen und von den Technologien würde ich genau die identischen Technologien einsetzen. Da gibt es dann keine Unterscheidung mehr. Wir schauen uns hier noch dagegen bei den Weitverkehrsnetzen setzt man schon was anderes ein. Da macht man also nicht diese LAN-Technologien. Wir schauen uns zunächst mal etwas zu lokalen Netzen an. Und die lokalen Netze haben natürlich zwei unterschiedliche Verknüpfungsmöglichkeiten. Das eine übers Kabel, das heißt übers Festnetz, elektrisch oder optisch, oder drahtlos. Und drahtlos kann ja WLAN oder Bluetooth sein. Bluetooth, klar, muss ja natürlich relativ nah sein. WLAN kann ja natürlich schon sehr viel weiter entfernt sein. Das Wichtige ist, was wir jetzt halt uns mal anschauen, wie die Topologien ausschauen von der Netzinfrastruktur. Ursprünglich, wenn man das Ethernet anschaut, das ist jetzt hat Kabel, also hier kabelgebunden. Das Ganze ist so, man hat hier dieses Kabel in der Mitte und an dem Kabel hängen die entsprechenden Rechner dran. Das sind der PC, das sind die Server und so weiter und Drucker. Und das Ganze ist hier eine Broadcast-Verbindung. Broadcast, was muss man sich darunter vorstellen? Der sendet auf das Kabel und dann breitet sich das in alle Richtungen aus. Und dann steht in jeder Nachricht steht sowas drin wie eine Adresse. Und zwar die Zieladresse. Und wenn hier so eine Nachricht vorbeikommt, beispielsweise derjenige, der schaut sich nach, mit der Zieladresse ist er gemeint. Wenn er nicht gemeint ist, interessiert ihn das gar nicht. Und dagegen, wenn er gemeint ist, wenn der hier gemeint ist, sagt er, okay, diese Nachricht interessiert mich, die übernehme ich. Und dagegen kann sich das Ganze hier auch ausbreiten. Das ist eine Topologie, diese Bus-Topologie. Dann gibt es ja auch diesen Hub. Und den können Sie sich ja für zu Hause kaufen. Und das ist im Grunde genommen auch dasselbe, weil man sagen kann, das hier ist mein kollabierter Bus. Also hier. Der Bus, das ist einfach mein Hub. Und die Anschlusskabel sind halt jetzt etwas länger. Vorher habe ich diesen Bus einfach als Kabel durch mein Gebäude gelegt Und der kam dann in jedem Raum vorbei und dann habe ich jeden Tier direkt an das Kabel angeschlossen. Jetzt ist es so, dass der Hub, der steht irgendwo in irgendeinem Raum im Gebäude und jetzt muss ich halt ein längeres Anschlusskabel brauche ich halt. Das ist vergleichbar, wenn Sie ein Gebäude haben, Sie haben einen Stromkasten unten im Keller und dann haben Sie einfach diese Stromkabel, die von den Steckdosen, die von den Schaltern, die führen alle zu dem Stromkasten dahin. Und früher hatte dieser Hub nur Verstärkungsfunktionalität. Also hier früher nur Verstärker. Und was versteht man darunter? Wenn hier ein Signal kam, dann hat der Verstärker das Signal auf allen anderen Leitungen rausgeschickt. Einfach verstärkt. Und oder wenn hier eins kam, dann hat es natürlich nicht auf seine eigenen Leitungen selber wieder rausgeschickt, weil da kam es ja her, sondern auf alle anderen Leitungen hat es wieder rausgeschickt. Und jetzt ist so, dass Hubs zunehmend Vermittlungsfunktionalität bekommen. Also hier diese intelligenten Hubs. Und jetzt kann man natürlich schalten, wie man das hier Vermittlungsfunktionalität ähnlich wie Telefon. Also hier ähnlich wie Telefon. Und das heißt also hier, ich könnte beispielsweise eine Leitung schalten von 1 und 2. Und wenn jetzt zufälligerweise der 3 mit dem 4 kommunizieren will, also wenn ich jetzt sowas hier haben will, dann geht das auch. Solange dieser Hub leistungsfähig ist. Wenn ich nur einen Verstärker habe, dann geht das natürlich nicht. Weil beim Verstärker ist so, es kommt rein und wird auf alle Leitungen Broadcast rausgeschickt. Und damit würde das heißen, die könnten das nicht. Und jetzt gibt es halt dann noch den weiteren Schritt. Aus dem Hub wird, kann man sagen, der intelligente, Hub und dann geht es halt noch weiter zum Router und der Router, der hat ja dann die Möglichkeit mit IP-Adressen zu arbeiten. Dagegen der intelligente Hub, der konnte das noch nicht, sondern der war eine Stufe drunter. Der hatte Vermittlungsfunktionalität wie beim Telefon, aber der konnte also nicht mit IP-Adressen arbeiten. Das Zugriffsverfahren ist aber bei Fast Ethernet, wie Sie das hier kennen, also bei Fast Ethernet, wenn Sie das im Gebäude installieren, bei sich in der Wohnung, das ist typischerweise ein Fast Ethernet. Auf der unteren Ebene des Zugriffsverfahrens ist identisch. Und das ist genau dieses Verfahren, das Sie hier verwenden. Und wenn wir uns das mal in der Animation anschauen, der möchte was senden und der möchte was senden. Das heißt also hier, der überträgt was, kein Problem, die Daten wurden ohne weiteres übertragen. Wenn ich aber jetzt da hier was senden will und der will gleichzeitig was senden, da gibt es eine Kollision. Die Daten werden inkorrekt übertragen. Der hat jetzt natürlich die Daten sehr schnell übertragen. Das heißt, der versucht es natürlich dann immer wieder. Hier gibt es wieder die Kollision. Und jetzt warten die natürlich etwas. Jetzt probiert es der. Jetzt gibt es natürlich keine Kollision. Naja, jetzt wollte ich es eigentlich doch nochmal machen, dass es hier Kollisionen gibt. Und jetzt sieht man schon, wenn die erneut übertragen, dann gibt es immer wieder Kollisionen. Und das ist genau das, wie Ihr Netz hier auch am WZW funktioniert. Und der wichtige Punkt ist hier, dass die entsprechenden sendenden Stationen, dass die natürlich immer ein bisschen unterschiedliche warten. Und da gibt es also hier, wird man ganz kurz auf das Verfahren eingehen. Und zwar bedeutet das, dieses Medium, das Übertragungsmedium ist gemeinsam, nämlich dieses Kabel. Und es ist egal, ob das jetzt dieses Kabel beim Ethernet ist, wo es der Bus ist, oder der Hub. Der Hub ist auch unser gemeinsames Medium. Und über das gemeinsame Medium, an dem sind alle angeschlossen und das wird in Konkurrenz benutzt. Jeder angeschlossene Rechner benutzt es. Und auf der anderen Seite wird es exklusiv benutzt. Weil wenn ich also gleichzeitig Nachrichten übertrage, dann überlagern sich die Bits. Und wenn Bits sich überlagern, kann es passieren, dass auf einmal aus Informationen statt aus einer 0 wird eine 1 und so weiter. Also das heißt, es wird ein ganzes Durcheinander. Und die Daten werden nicht mehr korrekt übertragen. Und da gibt es dieses Carrier Sense, Multiple Access and Collision Detect. Das heißt also hier, Carrier Sense heißt, ich schaue nach, ob das Medium frei ist. Also hier vor dem Senden lauschen, ob es frei ist. Dann können mehrere darauf zugreifen, dieses Multiple Access. Und dann habe ich dieses Collision Detect. Das heißt, ich höre mit, ob es eine Kollision gibt. Und wenn es eine Kollision gibt, dann höre ich auf und versuche später nochmal. Und da schauen wir uns jetzt mal so dieses Verfahren von der Grafik her an, wie das Ganze funktioniert. Nämlich hier, meine Station ist sendebereit. Ich möchte übertragen. Ich höre also hier den Übertragungskanal oder das Übertragungsmedium. Also hier Kanal, das ist mein Medium. Also man spricht von der Elektrotechnik, spricht man gern vom Kanal, den Übertragungskanal. Ich schaue nach, ob das frei ist. Wenn das Medium frei ist, dann beginne ich mit der Übertragung. Andernfalls, wenn das Medium nicht frei ist, dann ist es ja belegt und dann versuche ich es kurze Zeit später. Das heißt, ich warte sozusagen eine gewisse Zeit. Also warte eine gewisse Zeit. Also warte kurze Zeit. Und jetzt ist so, jetzt haben wir ja bei 2, waren wir ja frei. Und das bedeutet, ich sende meine Daten und gleichzeitig höre ich das ab. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ich habe 2 Leitungen. Also hier 2 Leitungen. Ich habe eine sogenannte Sendeleitung. Und ich habe eine Empfangsleitung. Und wenn man sich so eine Station anschaut, das ist mein Kabel, da sende ich und da empfange ich. Und er macht also hier sowas wie ein gleichzeitiges Lesen, ein gleichzeitiges Schreiben und Lesen. Und wenn man hier jetzt hat, beispielsweise annimmt, hier kommen also unsere Daten, jetzt mal doch nochmal hier, die breiten sich ja jetzt in die Richtung aus. Und jetzt kommt natürlich ein anderer, der sendet von hier. Und jetzt habe ich natürlich hier eine Überlagerung. Und das heißt, meine Daten, die hier übertragen werden, sind nicht mehr die Originaldaten. Und was man natürlich hier macht derzeit, er liest hier gleichzeitig und er vergleicht stimmen die Daten überein mit dem, was ich gesendet habe? Wenn sie nicht mehr übereinstimmen, dann weiß er, hier ist eine Kollision passiert. Und dann ist so, dass er natürlich hier aufhört und er sendet so ein Störsignal oder ein Jam-Signal. Und das soll damit den anderen mitteilen, die alle am Rechner dran, also am Netz dranhängen, hier die Übertragung ist kaputt. Die Übertragung ist inkorrekt. Und damit brauchen die auch keine empfangenen Daten mehr aufzeichnen. Weil unter Umständen ein anderer hat noch gar nicht festgestellt, dass hier eine Kollision stattgefunden hat. Und auf diese Weise ist so, dass man jetzt hat Kollision erkannt hat und man überträgt nicht bis zum Ende die ganzen Daten, sondern nur halt so lang, bis man es erkennt und hört dann auf. Und dann ist die Frage, wie geht's weiter? Weil normalerweise ist es so, dass Sie als Nutzer das gar nicht merken. Und da gibt es eine sogenannte Backoff, man nennt das Backoff-Strategie. Und man hat hier so eine Anzahl der Versuche, typischerweise 10, die man hier hat. Und jetzt ist es so, abhängig von der Anzahl der Versuche, bestimmt man eine Zufallszahl und berechnet daraus die Wartezeit. Am Anfang, beim ersten Versuch, wähle ich mir eine Zahl zwischen 0 oder 1. Wenn das auch nicht funktioniert hat, dann, also hier, ich nehme hier so eine Zeit und multipliziere das Ganze mit der Wartezeit. Also hier hat hier die Wartezeit, ist dann sowas wie Zufallszahl mal so eine Zeit. Und zwar, das ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit in dem Netz. Also das bringe ich jetzt bloß hier nicht mehr hin. Das ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Netz. Das ist so die Zeit, mit der ich das multipliziere. Und jetzt ist so, wenn ich eine Wiederholung habe, ist es irgendeine zufällige Zahl, entweder 0 oder 1. Wenn es zwei Wiederholungen, wenn ich schon eine zweite habe, ist es zwischen, also die erste Wiederholung zwischen 0 und 2. Dann hier zwischen 0 und 4 und so weiter bis 2 hoch 10, da komme ich ja bis 1024. Und was ich damit bekomme, ist sozusagen eine zufällige Wartezeit. Weil wenn jetzt jeder warten würde, genau dieselbe Zeit, dann habe ich ja sofort wieder eine Kollision. Was ich versuchen muss, ich muss das ja entzerren. Wichtig ist es so, dass der eine länger wartet, der andere kürzer wartet. Und auf die Weise kann's sein, dass ja der andere, mit dem ich im Konflikt bin, seine Daten schon übertragen hat, bevor der andere wieder anfängt zu übertragen. Und man sieht auch so, dass zwar die Möglichkeit, wenn ich 8 Wiederholungen habe, dass ich da länger warte, aber ich wähle ja immer eine Zufallszahl zwischen 0 und 2 hoch 8 in dem Fall. Und da kann es sein, dass ich zwar nach der 8. Wiederholung weniger lang warte, als wie einer, der erst 2 Wiederholungen hatte, weil der hat nämlich hier, wählt zwischen 2 und 2 hoch 2, nämlich der wählt hier 4 und der andere, der wählt hier die Zahl 0. Also es heißt nicht so, je öfter ich probiere, desto länger muss ich warten. Es kann sehr wohl sein, dass ich länger warten muss, kann aber auch sein, dass ich hier sehr viel kürzer warten muss. Und das ist genau das, was wir vorher auch mit der Animation ja hatten, mit dem Zugriffsverfahren. Und das Verfahren, das ist genau das, was Sie typischerweise bei sich zu Hause oder auch am Luftfestnetz hier am WZW, dass das verwendet wird, nämlich die Übertragung mit Hilfe dieses CSMA-CD-Verfahrens. Nächste Stunde wird man dann hergehen, wie das bei dem Wireless LAN ausschaut, da schaut das Verfahren sehr ähnlich aus, hat aber den leichten Unterschied, nämlich dieses Collision Detect. Das ist etwas, funktioniert etwas ganz anders. Und da gibt's eine entsprechende Abwandlung davon, wie man versucht, Kollisionen überhaupt zu vermeiden. Und damit würden wir also hier schließen für heute und dann sehen wir uns nächste